Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Und wir beginnen heute tatsächlich mal mit einer guten Nachricht. Zumindest aus Österreich. Dort hat man offenbar ganz kurz mal den Verstand eingeschaltet. Zumindest wenn es ums Thema Geschlechtswechsel auf Verlangen geht. Der Fall Waltraud ist Geschichte.
Ja, ich erinnere mich. Waltraud Walter, das war ziemlich lustig. Weniger lustig sind allerdings die Schattenseiten dieser ganzen Ideologie, die im schlimmsten Fall Unschuldigen den Tod bringt.
Ja, eine Gefahr, die man gern verschweigt oder die gern verschwiegen wird, das passt nicht ganz so gut ins Weltbild. Besser passen da rechtsextreme Frauen. Ich habe mir dazu eine aktuelle Doku der ARD angeschaut und werde berichten.
Oh ja, und dann schauen wir uns noch ein weiteres Thema an, das erstaunlich wenig Aufsehen erregt. Künstliche Befruchtung für Asylberechtigte.
Es gibt also einiges zu besprechen. Los geht's. Ja, Julian, heute ist 50. Sendung. Ist dir das klar?
Ja, ich habe es heute gar nicht mehr dran gedacht, aber gestern Abend hatte ich dran gedacht, dass wir jetzt vor der 50. Sendung stehen, weil wir machen ja immer schöne Hashtags und ist mir dann gleich aufgefallen. Spannend, oder? Also ist schon eine Menge.
Ja, hättest du gedacht, dass wir bei 50 landen?
Ja.
Aber wahrscheinlich schon. Warum ohne? Nein, aber ich dachte mir, das ist vielleicht mal eine gute Gelegenheit, sich bei unseren treuen Hörern zu bedanken, die uns jede Woche ganz treu die Stange halten und hören, zuhören, kommentieren und E-Mails schreiben. Das finde ich nämlich immer super, super schön. Und inzwischen muss ich auch sagen, ist das fast so ein bisschen, ja, ein ganz kleiner Suchtfaktor, sich die warme Dusche abzuholen, dann Freitagabend mal bei YouTube vorbeizuschauen oder in die Mails, was da auch Nettes über uns gesagt wird. Und da wird sehr viel Nettes über uns gesagt. Aber ganz besonders toll finde ich Nachrichten, die beginnen mit so einem Satz: Ich teile zwar nicht alle eure Positionen, aber ich finde euch trotzdem gut oder sowas. Weißt du, das ist das Kontrafunk-Publikum, ohne mich jetzt beim Publikum noch weiter einschleimen zu wollen, aber doch ein bisschen schon. Ich finde es nämlich toll, wenn man nicht erwartet, dass das Programm alle Positionen erfüllt und teilt, die ich habe, sondern dass es ein breites Spektrum gibt und dass ich selber aushalte, dass bestimmte Sachen anders gesehen werden, aber bei anderen Sachen sind wir wieder ganz nah beisammen. Das finde ich cool. Und deswegen macht es mir auch, glaube ich, so viel Spaß, hier im Kontrafunk meine 50 Cent zu den Themen der Woche bekannt zu geben.
Ja, es ist großartig. Es sind wirklich ganz tolle Leute. Und die man auch Lust hätte, persönlich kennenzulernen. Ich war also wirklich ganz tolle E-Mails und super interessante Lebensgeschichten, die dann auch oft thematisch nochmal aufgeworfen werden in Bezug auf unsere Themen.
Stimmt.
Die ja sozusagen den Zeitgeist betreffen und dann in vielen auch eine eigene Reflexion auslösen, die sie dann mit uns teilen. Das ist unglaublich schön, das ist unglaublich toll. Ja. Und danke
bitte
an der Stelle.
Ja. Ja, und ansonsten war natürlich doch ein bisschen was los die Woche.
Ja.
Wir haben es jetzt gar nicht in der Anmoderation gehabt, aber ich muss jetzt doch nochmal ganz kurz diesen Schauprozess in Hamburg. Hast du dir da mal was angeguckt von?
Ich hatte das Wochenende echt viel zu tun. Mein Jüngster hatte Jugendmusiziert-Wettbewerb und da waren wir den ganzen Tag. Das war der Regionalwettbewerb Berlins, Berlin-Mitte, Marzahn. Also es gibt drei Regionalwettbewerbe in Berlin. Und zu dem wir gehört haben, der fand draußen in Marzahn statt, die jüngste Altersgruppe.
Welches Instrument spielte der?
Klavier Solo. Und das ist ja im Turnus von 3 Jahren, die verschiedenen Kategorien, die sich dann also im 3-Jahres-Turnus abwechseln, dieses Jahr Klavier Solo. Großer Erfolg auch, muss ich an der Stelle, kann ich ganz stolz sagen. Erster Preis, 24 Punkte. Höchste Punktzahl sind 25 Punkte. Das war echt super. Und ja, ich kam echt zu ganz wenig an diesem Wochenende. Hab dann erst montags Martenstein in der U-Bahn angesehen und angehört. Und das war natürlich großartig. Ich stelle mir oft die Frage, was machen eigentlich die ganzen Leute, die schon im fortgeschrittenen Alter sind. Die haben ja früher auch mal normal geglaubt, ja, also wussten, es gibt Mann und Frau und nichts dazwischen oder nicht noch 70 weitere Geschlechter. Das wussten die alle und dann stehen sie plötzlich mit 70, 80 da und sagen, nein, wenn du das sagst, dann bist du ein Hassredner und gibt da noch so viel mehr und dieses und jenes. Gerade als Menschen im fortgeschrittenen Alter, die sich ja dann noch oft auch ja eigentlich leisten könnten, weil sie nicht mehr, ich sag mal, an ihrer Karriere basteln müssen und Widerspruch aus dem Weg gehen müssen. Und Martenstein ist großartig, ja, weil es war ja auch sein Thema jetzt die letzten Jahre in der Zeit, wo er jetzt gerade frisch aufgehört hat, das Thema Mann und Frau beziehungsweise das Thema Gendern und die ganze Biolüge, derer er sich angenommen hat und das immer wunderbar pointiert auf den Punkt gebracht hat und den Zeitgeist da auch wirklich entlarvt hat. Das war großartig.
Ja, und jetzt beim Prozess war er nicht nur wunderbar pointiert, sondern auch wunderbar angezogen. Das ist mir so aufgefallen. Der trug ja eine Weste und also es sah einfach gut aus, weißt du?
Mhm. Ja, ein guter Sinn.
Worauf eine Frau so achtet. Inhalt war mir jetzt ein bisschen egal. Also genau, falls jetzt irgendwer noch nicht begriffen hat, worüber wir reden, aber ich glaube, ganz Deutschland weiß es inzwischen. Letztes Wochenende fand im Thalia-Theater in Hamburg die Inszenierung Prozess gegen Deutschland statt, wo nicht Schauspieler, sondern echte Experten und echte Berufsgruppen, also eine echte Richterin sozusagen, eine Art Schauprozess veranstaltet hat gegen die AfD. Also ich glaube, die große Frage war, kann man, sollte man, müsste man, dürfte man die AfD verbieten? Und dazu wurden dann, naja, mehr oder weniger expertische Experten angehört. Und jetzt so über die Woche sickerte immer mehr darüber durch. Also ganz angucken schafft man, glaube ich, einfach auch mental nie.
Mhm.
Weil das, was so im Einzelnen da einem entgegenschwappte, hat mir jetzt eigentlich schon gereicht. Aber ich finde es interessant, wer da alles da war.
Es war auch ein sehr, du meinst im Publikum
oder? Es war ein interessantes Potpourri. Nee,
ja.
Nee, das kannte ich jetzt nicht persönlich, das Publikum stimmt, aber es wurden auch so Bilder vom Publikum gezeigt.
Das war auch großartig.
Ja, da saßen sie, die weißen Wohlstandsverwahrlosten. So ist es eben. Nee, ich meinte schon tatsächlich die Schauspieler ersetzenden Experten. hatten wir Hertha Däubler-Gmelin als Richterin, ihr Enkelsohn Benjamin Däubler als Beisitzer und dann als Ankläger Gabriele Heinecke, auf die können wir gleich nochmal kommen, weil die fand ich besonders ekelhaft.
Mhm.
Und Andreas Speit, den ich tatsächlich auch aus der Taz schon kannte, als ganz ekelhaften, üblen Schreiberling. Der hat ein Problem mit rechts, wer hätte es gedacht. Und als Verteidigung der AfD sozusagen, oder des AfD-Verbots, muss man ja eher sagen, weil so sehr AfD mögen sie, glaube ich, auch nicht, war Liane Bettnarz geladen und Frederik Schwilden. Und gerade die Bettnarz habe ich ja total gefressen. Aber ja.
Mhm.
Ja, und dann wurden eben diese, ja, lauter Leute angehört. Und darunter war eben der Martenstein, der eine grandiose Rede einfach gehalten hat, kann man ja anders sagen. Aber auch die Frauke Petri war da, Kai Ray.
Ach, tatsächlich? Okay.
Ja, ja, ja. Ich denke mal, dass man das jetzt alles so nach und nach mitkriegen wird. Pauline Voss war da.
Moment, aber Kai Ray, das ist doch so ein Comedian.
Ja, ja, ja. Sollte ja auch ein bisschen unterhaltsam sein.
Der hatte eine Sprecherrolle dort, also hat irgendwie sich zu Wort gemeldet.
Das, ich habe tatsächlich kein Video mir noch nicht angeguckt. Das werde ich nachholen sofort, falls er uns wieder hört. Der hört uns nämlich manchmal.
Ah ja, dann Grüße. Ja.
Ja, Andreas Röder. Also das war schon illuster, was da alles aufgefahren wurde. Auch mein lieber Freund Kemper. Das ist so ein Typ, so ein auch total der Rechtsextremismus-Forscher, Experte und AfD-Experte. Und ja, ja, Andreas Kemper heißt er genau. Ganz üble Bazille. Ja, und Feroz Khan.
Ja.
Der war auch da und das war ja so neben Martenstein, fand ich so in meiner Bubble zumindest, der aufsehenerregendste Part in dem ganzen Schauprozess.
Ja, das habe ich auch gesehen. Also diesen kleinen Clip hatte ich dann auch gesehen, der ging ja auch viral, weil er auch da mit dieser Hertha Däubler-Gmelin in Konfrontation.
Ja, aneinander gerät.
Nicht er gerät mit ihr aneinander, sondern...
Stimmt.
Im Übrigen, ich finde ja auch wieder auch so ganz klassisch, dieser Doppelname, ja, dieser großartige Doppelname Däubler-Gmelin, ja, wie wir es kennen von, weiß nicht, Göring-Eckardt und Kramp-Karrenbauer und Stetter-Karp und Strack-Zimmermann.
Achso, wow, du bist ja richtig firm. Hast du mal eine Liste gemacht mit lauter Doppelnamen?
Ja, bilde ich mir das ein? Oder
ja,
es
klar,
ist doch
auffällig.
Diese angelsächsische Elite mit ihren Doppelnamen.
Wobei gute Freunde von uns haben auch einen Doppelnamen, die können aber nichts dafür, weil die Eltern von denen sich mal so schon entschieden hatten. Also manchmal rutscht man da auch unverschuldet rein.
Aber die sind so, deutscher geht's gar nicht, ja? Und dann eben fallen mir sie dann doch oft auf, eben an diesen Posten und Pöstchen und hier jetzt ganz prominent, wie die den Feroz Khan da angeht, ist ja völlig surreal.
Ja, genau. Und deswegen hatte ich ja auch nochmal auf die Anklägerin, ich fand auch lustig, dass die Däubler-Kmelin da gerne mal Anklägerin und Verteidigerin durcheinander gebracht hat. Also sie hat die Anklägerin gerne als die Verteidigung angesprochen, um sich dann wieder zu korrigieren. Aber das ist nur so ein Nebenschauplatz. Also die liebe Gabriele Heinecke, echt ein Kampfbesen, habe ich das Gefühl, die versucht ja den Ferros da richtig in die Mangel zu nehmen und hat dann so Argumente in petto wie, das ist alles Bullshit, was sie hier sagen. Und daraufhin sagt ja dann die Däubler, also genau, und dann sagt er also, zu ihr genau, zurück, das sagt ja mehr über sie aus als über mich und daraufhin sagt Däubler.
Und er zitiert einfach nur aus der Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts die Gewaltdelikte und die Messerdelikte.
Genau, die ja vom BKA rausgegeben werden und das weiß sie aber nicht.
Stimmt, erstens weiß sie das dann nicht, weil sie dann fragt dann, ja, aber haben Sie mal die BKA-Statistiken gelesen? Und meinte, ja,
das sind
Statistik ist ja eben vom BKA.
Ja, ist so schwierig. Das ist alles sich zu merken.
29.000 im Jahr 24. Und dann sagt sie, was sagt sie?
Ja, dann geht es ein bisschen hin und her und dann sagt sie ja, also entschuldigen Sie bitte meine Wortweise ungefähr, aber das ist doch alles, was Sie hier erzählt haben, auch was Massenvergewaltigung und sowas angeht, hat er auch eine Zahl genannt, die sie irgendwie nie akzeptieren will oder die sie nie kennt. Und dann meint sie, das ist doch alles Bullshit, was Sie hier sagen. Und dann sagt er, das ist, sagt mehr über Sie aus als über mich. Und dann sagt Däubler-Kmelin, also ich darf ja Sie wohl bitte daran erinnern, dass wir hier respektvoll miteinander reden, insbesondere auch mit den Frauen.
Auch über Frauen, ja.
Ich weiß so gut, wie verdattert er da auch ist, so weil man auch denkt so als Zuschauer, hä, was? Sie hat ihn jetzt gerade mit Bullshit beleidigt, würde ich mal sagen.
Er blieb völlig nüchtern. Er hat und er sagt ganz einfach, nüchtern ein paar Sachen genannt.
Ganz nüchterner Konter. Und dann, nee, vergreifen Sie sich bitte nie im Ton. Dann sagt er, hey, können Sie mir mal bitte, das hat er auch cool gemacht, sagen Sie mir jetzt das Wort, was ich falsch gesagt habe, was ich nicht sagen soll. Ne? Das fragt er sie ja. Und dann sagt sie, ich würde Sie jetzt einfach bitten, wenn Sie nicht mehr diskutieren, sondern jetzt meine Meinung hier akzeptieren.
Ja, genau. Akzeptieren so. Sie das jetzt einfach. Ne? Schweigen dann Sie, nehmen Sie, seien Sie still, seien Sie respektvoll. Sie Migrant, so ungefähr.
Ja, genau, das hat mir gefehlt. Du pakistanisches Untermenschen-Dings. Oh nee, dass mir das falsch ausgelegt wird. Ich zitiere hier nur mögliche Gedanken, die irgendwer gehabt haben könnte. Ja, also irgendwie dahingehend zumindest unterhaltsam, was das jetzt wirklich bringt. Also es reden alle drüber.
Es reden alle drüber und sind wir ehrlich, ich muss es wieder sagen, es sind wieder die Frauen, die auffallen. Was ist da los?
Na, mich haben sie nicht eingeladen.
Die toxische Weiblichkeit, die hier zum Vorschein kommt. Also Cotard, Petri und Bednard, wie sie alle heißen. Vielleicht macht es Sinn, sich das nochmal anzuschauen. Vielleicht kann man da was mitnehmen. Ich wage das zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
Na, das Problem ist so ein bisschen, dass die alle nicht die AfD verteidigen, sondern ja nur sagen, aber es muss ja möglich sein, dass jemand wie die AfD bestehen bleibt. Also, dass die nicht verboten wird. Das ist ja die Position. Das sind ja ein bisschen schwach in der Verteidigung. Also Ferhoz Khan war ja letztlich der Einzige, der das wirklich so dezidiert vertritt, dass die AfD eine gute Partei ist, die man wählen kann.
Ja, man kann vielleicht an der Stelle sagen, wie heißt der Milo Rau, glaube ich, der Regisseur? Immerhin, ja, immerhin wird miteinander gesprochen, dass miteinander gesprochen wird und dann, dass das ein Skandal ist, ist natürlich bezeichnet irgendwo. Ja, Ex-Justizministerin ist die Hertha Däubler.
Ja, ja, genau, unter Schröder oder im Kabinett Schröder war die.
Wahnsinn, aber echt, es ist traurig. Mir blutet da schon so ein bisschen das Herz, das dann zu sehen. Auch einfach diese Frechheiten, die sich dann da rausgenommen werden. Ja? Also so eiskalt, so frech, wow.
Also jetzt im Publikum, im Saal, also wie gesagt, da ist, halte ich mal Hopfen und Malz für verloren. Außer es
Ach so, stimmt.
Zwei Neugierige drin. Aber so an den YouTube-Bildschirmen, da könnte ich mir schon vorstellen, also dass die sich derart dämlich da angestellt haben, dass das auch der Otto-Normalverbraucher sieht. Weil also jetzt allein dieser kleine Ausschnitt von Ferhoz Khan und das Nichtvorhandensein von Argumenten von der Anklage war schreiend. Das muss jeder sehen.
Ja, es gab die Stinkefinger im Publikum.
Ja, sehr gutes Argument, stimmt. Das hatte ich vergessen, da kam ja ein Argument, ja. Hast recht.
Ja.
Ja, kommen wir mal zu echter Politik. Das war ja nur ein Schauspiel. Wobei man auch da wieder mal, der Fall, über den ich jetzt ganz kurz mit dir reden will, das könnte man auch für ein Schauspiel halten, beziehungsweise könnte man das auch, glaube ich, super lustig inszenieren, weil es an sich schon schräg ist. Und man kann eigentlich nicht mehr so richtig unterscheiden, was ist Spaß auf der Bühne, was ist hier nur zum Spaß gemacht und was ist echt. Also ja, worum geht's? Es gibt erstens gute Nachrichten aus Österreich. Kannst du dich erinnern an den Fall Waltraud Walter?
Aber sicher doch, natürlich.
Wer kann Walter diesen
P.
Fall vergessen?
Allein der Name Walter P., ja, wie die Knarre.
Ja, Walter B., was mir neu war an dem Fall ist, dass der Deutscher ist. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ja.
Ich dachte, der wäre Österreicher.
Aber in Österreich lebt er offensichtlich und auch österreicherisch. Also der ist sozusagen geboren in Deutschland, so vielleicht.
Mhm.
Ja. Natürlich, alles Lustige kommt von hier. Also der Walter P., der manchmal als Bordellbesitzer, manchmal aber auch nur als Hausmeister geführt wurde, manchmal als Chef eines Bordells, also irgendwo im Rotlichtmilieu angesiedelt tätig war und sich kleinerer und größerer Verbrechen schuldig gemacht hat und dafür auch verurteilt worden ist zu einer Gefängnisstrafe, hatte sich kurzerhand zur Frau nicht umwandeln, aber neu eintragen lassen, sprich der ist ins Amt gegangen, hat gesagt, ich bin eine Frau, dann war erstmal die Beamtin da ein bisschen irritiert, geht denn das? Sie sehen ja aus wie ein Mann. Also, ne, der ist eben so sehr bullig, keine Haare. Ja. Ne? Also, das ist schon ein Mann.
Viel männlicher kann man kaum aussehen.
Geht's eigentlich nicht, ja, genau. Ja. Und dann sagt er, naja, aber ich empfinde das jetzt eben so. Und dann meint die, nee, wir brauchen schon mal ein Gutachten. Ne? Dann ist er über einen Freund an einen Psychologen gekommen, der ihm attestiert hat, dass er eine Frau ist oder sich als Frau fühlt. Und dann ist er mit diesem Schriebs wieder zurück und dann hat die gesagt, ja, okay, das überzeugt mich. Sie sind jetzt eine Frau und dann ging der ja Fall durch die Presse, weil Walter eben sich damit sehr aus dem Fenster gelehnt hat. Er freue sich schon auf das Frauengefängnis und dann mit den Frauen zu duschen und mit ihnen über den Hof zu laufen und zu schnacken und so. Also da war es ganz toll. Es wurde sehr ernsthaft über ihn auch berichtet und sehr ernst genommen hat das auch der Verein Trans Austria.
Ja, das war großartig.
Das war auch ganz großes Kino. Diese drei ungefähr, ich würde sagen, 70-jährigen offensichtlichen Herren, die aber ihr Haar, ihr schütteres Haar, doch so lang trugen, dass man sie möglicherweise mit viel Alkohol im Blut oder bei Dunkelheit für Frauen halten könnte. Ihre Stimmen waren jedenfalls ungefähr so. Und die haben sich tierisch darüber aufgeregt, dass Waldraut jetzt als Frau geführt wird, weil der sei ja nun wirklich keine Frau. Sie seien ja echte Frauen. Und dann hat sich doch die Rentenkasse eingeschaltet und hat gesagt, ja komm Walter, kannst eher in Rente gehen, 4 Jahre eher. Und jetzt kommt's, pass auf, jetzt wurde beschlossen, nee. Nach eingehender Prüfung hat der Wiener Magistrat die Eintragung als Frau von Waltraut Walter nun wieder aufgehoben. Ja, das war's. Also nichts ist mehr mit Frauengefängnis und auch nichts mit früherer Rente. Waltraut ist wieder Walter und sehr interessant dazu noch, in dem vorliegenden Bescheid hat die Behörde festgestellt, dass die Rechtsprechung zwar kein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild verlangen würde, ist ja auch in Deutschland so beim SBGG, sehr wohl aber eine erkennbare Annäherung an das Wunschgeschlecht. Eine bloße Selbstauskunft reiche nicht aus.
Ja. Gut, ist natürlich auch Schwachsinn, aber halt noch nicht der krasse Schwachsinn wie in Deutschland, weil in Deutschland wäre es ja dabei geblieben, oder?
Na, das ist die Frage. Also, ich meine, wir haben ja hier auch unsere Fälle, wo Typen, die sehr eindeutig Typen sind, sich als Frau eintragen lassen. Hm. Ob man da nie doch dann so einen Passus finden würde oder vielleicht noch irgendwann hinzufügt. Es muss wenigstens so ein bisschen, weil definiere doch mal, ich hoffe, der geht in Einspruch, also der legt da Einspruch ein, weil das damit kann er sich ja nie zufrieden geben. Also
nee, natürlich
definiere,
nicht.
Was hätte
nicht.
Denn gereicht, wenn er eine Perücke aufgesetzt hätte, einen Rock angezogen hätte, was wäre es
ja,
denn?
Ja, und es gibt ja auch Frauen mit Glatze, es gibt ja Frauen, ja, die eine
und
Schemo
hinter
sich haben
Frau?
Oder so. Ne? Ja, ja.
Also das zeigt ja die ganze Schieflage bei der Debatte.
Es gibt ja keine rationale Argumentation in dem Fall und es ist ja faktisch, also per Sprechakt, hier ist in Deutschland zumindest, das ist ja der Grund für den Geschlechtswechsel dann. Du bestimmst dein Geschlecht, ja, wie ein Gott, der aus nichts etwas schafft. Es werde dieses und jenes, geht der Transgenderist zum Amt und sagt, ich bin das andere und dann hat es gesetzliche Gültigkeit. Völlig pervers. Aber Österreich ist anscheinend doch noch nicht so weit. Also in Österreich hat es nicht so, in Gesetzesform gegossen, sondern hat das offen gelassen, nicht wahr? Oder?
Ja. Nur was wir auch in Gesetzesform gegossen haben, ist ja der Verteidigungsfall und die Posse dann darum, dass im Verteidigungsfall es ja nicht mehr gilt.
Ja.
Dann zählt XY und XX dann doch und die XYs ran an die Front.
Aber an die Ostfront mit den Waldrats.
Egal, ob du Platzer hast oder eine Perücke. Das ist dann egal. Die Haare werden sowieso abgeschnitten. Damit
stimmt,
es Helm passt.
Siehst du.
Ja, also wie gesagt, man weiß immer nicht, ob man lachen oder heulen soll.
Ja, in dem Fall, dann kann man durchaus lachen. Im anderen Fall, den wir jetzt hier auch wieder ganz frisch haben diese Woche. Wieder ein ganz tragischer Fall, ganz furchtbar, ganz schrecklich. Wieder hat ein Trans Menschen getötet. Männer in Röcken, die Menschen töten, das ist jetzt sozusagen das neue Ding. Und ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, ehrlich gesagt, dann von Transfrau zu sprechen. Eine Transfrau hat Menschen erschossen. Auch schon der Artikel einer, ja, ist einfach nur falsch. Es ist ein Mann, der sagt von sich, er sei eine Frau. Ich nenne ihn Trans. So, und in dem Fall, nachdem wir erst neulich diesen Massenmord hatten durch eine Trans in Kanada.
In der Schule in Kanada.
Ja. Wo 9 Kinder starben und viele auch noch um ihr Leben kämpfen oder verletzt sind. Und diese Begrifflichkeit ums Leben kämpfen, die klingt auch immer so fast schon beschönigend. Ja, das sind dann Kinder, ich habe von dem einen die Berichterstattung so ein bisschen verfolgt, auch wenn das Kind überlebt, ein hübsches, süßes, 12-jähriges Kind war das gewesen und jetzt mit Schlauch im Mund und im Koma auf Intensivstation. Auch wenn man überlebt, ist man dann vielleicht auch einfach nur Gemüse oder ein lebenslanger Pflegefall. Ich weiß nicht, was man sich da als Eltern wünscht. Natürlich wünscht man sich als Eltern niemals den Tod des eigenen Kindes, aber ganz schwierige Frage. Oder jetzt wie in dem Fall, 3 sind tot, darunter auch der Trans. Und er hat, glaube ich, Frau und Kinder erschossen. Also er hat wohl seine
beim
eigene...
Beim Eislaufen, wenn ich das richtig
auf einem Eishockeyspiel in einer Highschool, also auch wieder... diese Szene, junge Menschen, schulisches Umfeld und den Trans, der Leute anfängt abzumurksen. In dem Fall waren es 3 Verletzte, glaube ich. Verletzte klingt auch dann immer so, wie weiß ich nicht.
Ah ja, war nicht so schlimm, ne?
Person, ja, vielleicht ist eine Person drunter, die den nächsten Klavierwettbewerb gehabt hätte, weißt du? Und kann nie in ihrem Leben mehr Klavier spielen. Nicht so eine tragische Verletzung, aber ja. Furchtbar, ja, fürs Leben gezeichnet, weiß man dann ja nie dahinter, was da steht. Das sind ja nicht irgendwie Kratzer. So, der Trans hieß jetzt Robert Dorgan und nannte sich gern Roberta Esposito. Und die Bilder, sind auch so,
ja.
Hast du die Bilder gesehen?
Ich habe mir nicht erspart.
Walter sah ja schon irgendwie, weiß nicht, wie ein Zuhälter ja, aus, so ein bisschen.
So würde
aber
Walter
auch
knuffig aussehen,
ja?
Wenn er sich die Kleidung anziehen würde.
Aber ich finde, der ist nochmal monströser. Ja? Also ein großer, bulliger Typ mit dicken Oberschenkeln, dicken Oberarmen.
Aber schicke Locken.
Schicke Locken drüber, stark tätowiert. Ja. Naja, ich weiß nicht, liegt es am Transgenderismus oder ist es der Transgenderismus, der diese Psychopathen anzieht oder beides? Man weiß es nicht. Also rein statistisch, jemand, der nicht weiß, ist er Mann oder ist er Frau oder der sich einbildet, das andere zu sein, ist eine verschwindendste geringe Wahrscheinlichkeit, dass dann diese Leute auch nochmal jetzt gehäuft als Attentäter auftreten, als Massenmörder, als Amokläufer. Die Statistik müsste ja eigentlich wirklich gar nicht auffindbar sein. Ja? In der Regel laufen Menschen nicht Amok und in der Regel wissen Menschen, sind sie Mann oder sind sie Frau. Dass aber die das nicht wissen, Amok laufen, ist ja statistisch erstmal unwahrscheinlich, nicht unmöglich. Und trotzdem passiert es, und dann ist natürlich die Frage, was ist da los? Wir hatten es ja auch schon thematisiert in der Sendung, diese Bewegung, die jetzt in den USA sich formiert, mit der progressiven Pride-Flagge und Maschinengewehren sich darzustellen. Ich habe auf dem Prenzlauer Berg, hat das auch abfotografiert, hat das auch auf Twitter gepostet, be queer, do crime.
Ja? Echt?
Ja, ich kann es dir mal schicken.
Ist das ein Aufruf oder eine Selbstauskunft?
Ja, das sind Sticker gewesen.
Logische Konsequenz, sei queer, begehe Verbrechen.
Genau, sei queer, verübe Verbrechen.
Ah, das hat sich doch die AfD ausgedacht. Das sind alles ganz harmlose Leute.
Aber das ist im Kleinen, wo dann ja dieser moralisch überhöhte Status zelebriert wird. Wir sind queer, wir dürfen alles. Und natürlich fällt es schwer, dann mit der Regenbogenflagge unter der Kindern ja auch explizit Kindern Toleranz beigebracht werden soll. Und
Akzeptanz, Toleranz reicht nicht.
Ja, und gleichzeitig unter der sich dann die kindermordenden Amokläufer versammeln oder mit der sich schmücken, nicht etwas Dämonisches zu assoziieren.
Ja, ich wollte nochmal zu diesem psychischen Problem. Also das ist ja tatsächlich auch assoziiert. Das weiß man ja inzwischen doch sehr gut, dass die allermeisten, die sich als trans outen oder mit ihrem biologischen Geschlecht hadern, wie man so schön formuliert, dass die auch Komorbiditäten haben und in aller Regel eben irgendwie anderweitig psychisch schon aufgefallen sind. Und der Täter von dem Shooting da in Kanada, auf das du gerade angesprochen hattest, der hatte auch psychische Probleme. Und das ist auch das Verbrechen eigentlich bei der ganzen Sache, was die Gesellschaft und was Ärzte begehen. Wenn so ein Typ, also auch ein Jugendlicher, in deine Praxis kommt und das behauptet, er sei im falschen Geschlecht geboren oder wie auch immer und er will jetzt das andere sein, dann nicht zu gucken, was sind die Ursachen für diese Aussagen? Das zu leugnen, dass es dafür möglicherweise Ursachen gibt, die in einer Labilität des Geisteszustands liegen. Weißt du? Also, ja, dass derjenige ein Problem hat, was behandelt werden müsste. Jemand, der so ein heftiges Problem mit seiner Identität hat und mit seinem Körper hat, das sind ja auf beiden Ebenen ist das Problem ja dann extremst da. Ist ja nochmal was anderes als sagen, ich finde irgendwie meine Nase zu krumm oder sowas. Da hadert man auch mit seinem Teil seines Körpers. Aber das Geschlecht ist nun mal ein riesengroßer Teil auch deiner Identität. Da das zu unterlassen, tiefer zu bohren, wo das herkommt und was da vielleicht noch für andere Sachen schon vorgelagert waren und die ganze Zeit bestehen, das einfach zu ignorieren und dem Kind und dem Jugendlichen zu folgen in dieser Selbstaussage, das ist ein Riesenverbrechen und das Ergebnis sehen wir dann im Extremstfall an so einer Tat. Und der Typ jetzt nochmal, also der ist ja jenseits jetzt seines jugendlichen Alters, was würdest du denn schätzen, 50, 60, sowas?
Ja, 50. Ja. Mhm.
Da muss ich sofort denken, Autogynophilie. Also,
total.
Ne, der Typ findet es einfach nur geil, also da passt der Begriff dann auch im Sinne von, er steht auf sich selbst, es macht ihn an, der bekommt erotische Gefühle, wenn er sich selbst in diesen Frauenkleidern sieht. Deswegen auch immer dieser unglaublich narzisstische Hang zu ganz viel Fotos, Darstellungen, wie der sich da auch präsentiert.
Das Lastive präsentieren, ja.
Genau. Also ja. Das schreit nach, da muss ein Arzt mal drüber gucken, Leute. Und früher hätte man, weißt du, jetzt muss ich quasi Angst haben, für so eine Aussage sofort gesteinigt oder gecancelt oder sonst irgendwas zu werden. War bis vor kurzem noch völlig normal, dass man das zumindest mitdenken konnte und durfte und auch aussprechen sollte. Und da liegt auch die Wahrheit begraben, Leute. So. Jetzt haben wir wieder Tote. Schön.
Ja, und die Medien lügen mit. Und sie decken ja gewissermaßen. Also wer die Identität eines Mörders so dreist dann auch verschweigt, wie das der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie das der Spiegel und wie sie es nicht alle gemacht haben, der schützt natürlich in gewissem Sinne den Täter. Wenn ich mir in der Lage wäre zu sagen, hey, das war ein Mann, der Menschen umgebracht hat oder ein junger Mann, sondern stattdessen von einer Frau spricht, der macht sich natürlich mitschuldig. Denn der psychisch Gestörte, der spürt, hey, hier habe ich ein Ventil, hier kann ich nochmal draufgehen, hier kann ich mich mit identifizieren und dann bekomme ich so eine Art Freifahrtschein, auch im privaten sozialen Leben mitunter. Ja, hast einen an der Klatsche und dann sagst du, jetzt bist du auf einem anderen Geschlecht, oh, auf einen Schlag fällt dir die Linke zu Füßen und alle Grünen küssen dir die Füße, nicken bei jedem Schwachsinn, den du erzählst, mit dem Kopf, wirst so eine Art, ja, Regenbogen-Halbgott.
Ja.
Beste Einladung für Psychopathen kann es gar nicht geben.
Absolut. Kann ich nur jedes Wort unterstreichen.
So.
Ach, genug aufgeregt. Nee, doch, ich habe noch was zum Aufregen. Ich habe mir eine Doku angeguckt. Die Doku, jetzt kommt's, halt dich fest, herrliche Alliteration, hätte von mir sein können. Heimat, Häkeln, Hetze. Undercover unter rechtsextremen Frauen, drunter machen sie es nicht. Merkst du auch? Ha, ha, ha.
Ja, ja, ich habe schon, ich wollte es sagen. Ja.
Ja. Ja, also die ARD hat mal wieder mit unseren Gebühren fleißig sich in den Recherche-Dschungel begeben, genau. Und sich undercover und in die Höhle des Löwen gewagt, nämlich unter die rechtsextremen Frauen. Und die große These dieser Doku ist, wie kann das sein, wie passt das zusammen? Diese Frauen, die sich selbst als befreit wahrnehmen, als befreite, als emanzipierte Frauen und trotzdem sind die konservativ. Das geht doch gar nicht so. Das fand ich so, also wirklich, so fängt die Doku an, ne? Befreit und konservativ, befreit und zurückgezogen. Wie passt das zusammen? Wir schauen nach.
Die doch eigentlich so, attraktiv, oder?
Hä? Konservative Frauen und befreit sein schließt sich aus? Warum genau?
Oh.
Ja. es soll schon konservative Politikerinnen gegeben haben, die Karriere gemacht haben, die die ganze Königreiche regiert. Nee, es passt nie zusammen.
Das war wieder, was Martenstein auch angesprochen hat, ja. Dieses klassische Denken, nein, links ist nicht per se gut und rechts ist nicht per se schlecht.
Ja.
Und das sieht man hier wieder. Die sind konservativ oder rechts, die sind also per se böse. Also man kann nicht eine andere Meinung haben. Nein, eine Frau, die nicht links ist, ist böse und
entweder böse und oder vielleicht auch beides gleichzeitig trotzdem unterdrückt.
Ach so.
Ja, die merkt es nur gar nicht. Wir hatten das auch mal in der Sendung, da hatte ich über Meloni und Le Pen und ich glaube Alice Weidel hatte ich da auch mit drin, genau, das war auch eine Doku, über diese drei doch recht erfolgreichen Politikerinnen und dass die aber nur von Männern, also nur weil Männer es dulden, sind die da, wo sie sind.
Ach so,
und sie sind sozusagen Schutzschilde für die Boshaftigkeit der Rechten, so, weil man ja Frauen nicht so hart angeht oder so. Und die selber merken es natürlich nicht. Aber was die Linken dabei nie merken, ist, wie sie diese Frauen total degradieren und diskriminieren. Die können das ja gar nicht geschafft haben. Das geht doch gar nicht. Die müssen von Männern dahin geschoben worden sein.
Ja.
Es ist so dämlich. Na, also die gucken sich jedenfalls dafür insbesondere die Frauenbewegung Lucreta an. Ja, die sind sehr erfolgreich, auf Instagram insbesondere. Präsentieren sich auch so, wie man das erwarten würde, mit schönen Videos, wie sie sich Zöpfe flechten, wie sie häkeln, wie, da kommt das Häkeln her, wie sie backen, kochen. Und zwischendurch kommen dann immer mal auch Videos, Remigration jetzt. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne von der ARD-Redaktion. Wie kann das sein? Was machen die da, um Gottes Willen? Und da werden ja Millionen junge Mädchen in den Bann gezogen, weil sie ja über diesen tollen Frauencontent, wie man eben Zöpfe flechtet, hineingezogen werden. Und dann wird ihnen unterschwellig suggeriert, sie müssen jetzt für Remigration sein. Auch da wieder, für wie blöd halten die eigentlich die ganzen Mädels? Also wenn du ein linkes Mädel bist, du willst wissen, wie man Zöpfe flechtet, du stolperst aus Versehen, huch, kriegst du ja nicht mit in so ein Lucreta-Video, siehst, wie da Zöpfe geflechtet werden, schön, findest du gut. Und dann steht da Remigration jetzt. Dann hast du jetzt die Wahl, meines Erachtens zu sagen, okay, guck ich mir nicht mehr an, ich bin ja eher für Seenotrettung jetzt. Oder du sagst, aha, Remigration, was sind das? Gucke ich mir mal genauer an. Und dann kannst du immer noch entscheiden. Nee, die ARD sagt, dafür sind die Mädels allzu blöd, das selber zu unterscheiden. Die werden da jetzt total schlecht beeinflusst und es funktioniert auch noch. Also sozusagen der Aufstieg von Lucreta ist einer ganz perfiden Taktik geschuldet, dass die nämlich eben diesen Wohlfühl-Content machen und dann ihre Botschaft so ganz unterschwellig den jungen Damen einflüstern. Und wiederum, jetzt kommt dann die nächste Stufe noch, diese jungen, hübschen Frauen werden wiederum auch nur instrumentalisiert von rechten Männern, die dem Rechtsextremismus ein weibliches Antlitz verpassen wollen. So jedenfalls sagte das die Rechtsextremismusforscherin Juliane Lang in dem Video.
Ah, ist großartig. Also ich hatte die ersten 3 Minuten gesehen von dem Video
und
auch wie sie sich vorstellen. Es sind 4 Frauen, oder?
Das Rechercheteam sind alles Frauen, genau.
Ja, schön großes, tolles, modernes Studio, irgendwie so ein bisschen industrie-schick, ja. Und da sitzen
da
die
da
auf den Raum verteilt vor ihren tollen Schreibtischen und sind am Recherchieren und werden dann vorgestellt im Close-up. Und ist natürlich unfassbar viel Geld dahinter, ja. Und ich würde das mal sagen, die Lucreta, die hier einfach ganz privat Instagram-Account, also jetzt 24.500 Follower. Ich glaube, das waren bis vor kurzem noch eine ganze Stange weniger. Ich denke, bei so einer ARD-Sendung bringt ihr dann auch schnell mal ein paar Tausend drauf.
Kann helfen, ja.
Kann sehr helfen. Ist großartig.
Vor allen Dingen, wenn die Doku so schlecht gemacht ist wie die.
Aber das Missverhältnis, ja, also hier tun Menschen einfach privat sich engagieren für ihre politischen Überzeugungen, aber jetzt wurden sie enttarnt von unseren.
Ja, genau, mal wieder.
Mit Vornamen wurden sie alle vorgestellt. Ja.
Ja, na gut, ich glaube, das war jetzt mit Vor- und Nachnamen, ne? Also,
ach so, okay.
Das ist schon, aber ich glaube nicht, dass das jetzt eine Art Doxing ist. Weil
ach so, nein, Moment, ich meinte die Journalistinnen von der ARD, die da so cool präsentiert wurden. Ja, hallo, ich bin die Kim und das ist
ach
die Kim.
So,
und
so, dass man so duzt. Ja,
klar, alles sehr cool.
Das kriege ich schon gar nicht mehr mit, das läuft unter meiner Wahrnehmungsschwelle. Nee, was ich so beeindruckend fand, also die haben sich da ja mehr in verschiedenen Veranstaltungen von Lucreta oder wo Lucreta da war, dann eben eingeschleust, ganz mutig, undercover. Und dann wurde da auch immer betont, dass sie ganz clever, weil das haben sie nämlich über eine Aussteigerin herausgefunden, dass man schon an der Kleidung eben erkennen würde, ob man dazugehört oder nicht. Und deswegen sind die total clever und ziehen dann, das sagen die dann auch so, das haben wir ja gelernt, die Kleidung ist wichtig. Und dann ziehen sie halt ein Kleid an oder sind dann mal oben ein bisschen verschlossener.
Großartig.
Ja, also auch die Aussteigerin habe ich auch gedacht, meine Güte, die wird dann nur von hinten gezeigt. Und ganz zum Schluss stellt sich aber heraus, dass das die Verlobte von Erik Ahrens ist. Und du denkst, alles klar, Erik Ahrens, das war doch der Typ, der jetzt als ganz großer Aussteiger von Korrektiv als Kronzeuge benutzt wird oder wiederum Korrektiv selbst benutzt. Also ein totaler ja. Spinner. Und jetzt nehmen sie noch die Verlobte von ihm als Kronzeugin, wie krass das bei Lucreta zugeht, weil sie sagt nämlich dann, dass bei Lucreta oder überhaupt in der rechten Szene würden die Männer ganz schlecht über die Frauen reden, ganz ekelhaft wären die da und Vergewaltigungsfantasien würden da die ganze Zeit kommen. Ich meine, wenn man mit Erik Ahrens zusammen ist, kann das schon passieren, dass man da so ein Männlichkeitsbild vermittelt bekommt.
Also zu Erik Ahrens, ich kenne ein paar Videos von ihm und ich hatte auch mal einen Podcast reingehört, wo er sozusagen vor seiner Wandlung und ganz ehrlich gesagt, wenn ich überlege, dass also unser Milliarden-Moloch öffentlich-rechtlicher Zwangsfunk sich eines Erik Ahrens bedient, dann sind die schon ganz schön verzweifelt, weil ganz mit Verlaub, das grenzt an Geisteskrankheit, wie der junge Mann anscheinend irgendwie drauf ist. Es ist komplett surreal. Muss man auch gar nicht sich, glaube ich, weiter mit beschäftigen. Was ich jetzt ganz interessant fand, ich habe jetzt hier gerade das Instagram geöffnet und die Selbstbeschreibung Lucreta Official und die schreiben, wir sind eine unabhängige Initiative für Frauen, die sich gegen die Verdrängung der Frau aus dem öffentlichen Raum und für Frauenrechte einsetzt. Benannt sind wir nach der Kometenentdeckerin Caroline Lucretia Herrsche, die gelebt hat von 1750 bis 1858. Die wurde fast 100 Jahre alt, die eine starke Frau ohne Quote war. Aktiv sind wir auf allen gängigen Social Media Plattformen. Und was haben sie noch? Wir setzen uns für traditionelle Familienwerte und die zentrale Rolle der Frau als liebevolle Mutter ein. Wir sehen die Bedeutung von Familie, Fürsorge und klassische Geschlechterrollen als Basis für gesellschaftliche Stabilität. Vielleicht sind dir auch schon mal unsere Aufkleber Kochen, Backen, Frauenrechte, Widerstand am Herd oder It's Trad, Not Trans über den Weg gelaufen. So, also das ist die Selbstbeschreibung, ausschnittsweise.
Ja, aber das wird ihnen ja alles in Abrede gestellt. Also von mir aus Kochen gerne noch und traditionelles Weltbild, aber dass sie sich für Frauenrechte einsetzt, das triggert die so sehr, auch in der Doku, oder das ist ja sozusagen der Grundtenor die ganze Zeit in der Doku. Ja, die sagen immer, die würden sich für Frauenrechte einsetzen, aber das stimmt ja gar nicht, das machen die gar nicht. Die tun nämlich nur so, um die anderen Frauen an sich zu binden. Dabei wollen die ja immer nur Remigration. Ja, weil wenn man dafür ist, dass bestimmte Leute aus diesem Land heraus komplimentiert werden, könnte es sein, dass es für Frauen wieder ein bisschen sicherer wird. Geht natürlich nicht. Wenn du nicht akzeptierst, dass es 29.000 Messerdelikte im Jahr gibt und ich glaube 800 Massenvergewaltigungen, dann kannst du natürlich auch nicht akzeptieren, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe massiv dazu beiträgt, dass wir diese Probleme in unserem Stadtbild haben und mit unseren Frauen haben und dass Frauen sich nicht mehr sicher fühlen. Aber sie kommen nicht los von der Lüge, die spätestens seit 2015 erzählt wird. Sie wollen sich das nicht eingestehen, sie können sich es nicht eingestehen, dass der, dem sie das Kuscheltier entgegengeworfen hat, dieses Kuscheltier fallen lässt, um ihr den Rock hochzuheben. Das können sie, wollen sie nicht akzeptieren, weil es nicht in ihr Weltbild passt.
Ja.
Und ja, und jetzt ganz kurz, da habe ich mir gerade noch aufgeschrieben, Steuern. Das fand ich nämlich auch noch ganz lustig. Da sind ja undercover auf einem Frauenkongress, der von der Irmhild Bosdorf veranstaltet wird. Das ist eine Europaabgeordnete der AfD und Mutter von der Lucreta-Gründerin.
Ach so.
Und Lucreta war da eben auch da. Und dann sagt die Bosdorf nämlich, ja, Mittagessen braucht ihr nicht bezahlen, das zahlt ihr quasi mit euren Steuern. Was sie damit sagen will, ist, dass das Europäische Parlament den Abgeordneten immer Geld zur Verfügung stellt, damit sie Veranstaltungen organisieren können.
Ja.
Und auf diesen Veranstaltungen gibt es dann auch Essen. Und das meinte sie mit den Steuergeldern. Da regen die sich tierisch auf. Ja, und dann haben sie da beim EU-Parlament noch nachgefragt und ob das denn überhaupt überprüft wird. Und das kann auch nicht sein, dass die da ihr Mittagessen bezahlt kriegen. 3 Minuten später erzählt die Redakteurin, ja, und wir haben einen Fall in Paris ausfindig gemacht und wir fahren natürlich nach Paris zu Recherchezwecken. Später fahren sie dann zu Recherchezwecken nach Portugal. Was sie nicht erwähnen ist, auf Steuergeldkosten oder sagen wir mal auf GEZ-Kosten. Das wird nicht erwähnt.
Ja, noch schlimmer. Nicht nur auf Steuerkosten, auf Zwangsgeld. Wenn du das nicht zahlst, landest du nämlich im Knast. Ja. Im besten Deutschland aller Zeiten.
Also, was am Ende rausgekommen ist für mich bei dieser Doku ist, sie haben der ganzen Sache, also ihrer eigenen Sache, einen Bärendienst erwiesen. Denn man erlebt junge, sympathische Frauen, man erlebt eine Aussteigerin, die mit einem Verrückten zusammen ist. Mhm. Man hört keine Argumente, keine inhaltliche Auseinandersetzung. Der einzige Fall, der irgendwie mit Hetze und Hass zu tun hat, liegt in Frankreich, ist ganz anders gelagert. Weil, apropos Stichwort Frankreich, da geht es nämlich um eine junge Frau, die angeblich jeden Tag Morddrohungen bekommt. Kann auch sein, weil Spinner gibt es tatsächlich überall.
Ja, aber ehrlich gesagt, also das habe ich auch noch gesehen, ne? Das war recht weit am Anfang. Also das passt nicht, das passt da nicht hin. Also niemand.
Sie können es ja immer behaupten, Sie haben keinen einzigen, ich habe keinen Twitter gesehen, der das belegt hätte oder sowas.
Also ich bekomme auch schlimme Nachrichten und zwar echt ganz schön viel, aber... Auch Morddrohung. Aber der Star, also irgendeine nicht prominente, sonst was, also nicht keinen Bock mehr hat, sich mit denen zu treffen, halte ich für total überzogen.
Ja, also was ich dann spannend fand, war, dass sie dann sagt, dass ihre Familie Angst hat, dass sie auf offener Straße ermordet wird.
Ach Gott, was ein Schwachsinn. Ja, Wahnsinn.
Ja, und gleichzeitig liest man von dem Fall ganz aktuell, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Quentin Deranc. Franzose Lyon, 23-Jährige, wurde von Antifa-Schlägern so doll zusammengeschlagen und brutalst niedergeknüppelt, dass er jetzt seinen Verletzungen erlegen ist. Gläubiger Katholik, der tatsächlich eine Veranstaltung der französischen Lucreta, die nennen sich Nemesis, beschützt hat. Die hatten eine Gegendemo gemacht gegen irgendeine Veranstaltung von irgendeiner israelfeindlichen Europaabgeordneten. Da hat dieses Nemesis einen Protest da gemacht und die hatten eben Freunde gebeten, die zu beschützen. Und einer davon war eben dieser Quentin, der dann von einem Sturmtrupp von der Antifa zusammengeschlagen wurde oder die wurden da alle zusammengeprügelt und der ist tot. Also so viel und zu diesem, wo sind die Opfer und wo sind...
Und jeder in Deutschland würde den Namen kennen, wäre es andersrum gewesen. Wir hätten hier schon längst eigene extra Talkshows Quentin und wir hätten Je suis Quentin. Also wir würden alle seinen Namen kennen. Und da draußen kennt niemand den Namen. Niemand. Einfach niemand. Ein junger Mann, der von der Antifa ermordet wurde. In unserem Nachbarland.
Nee, noch krasser eigentlich, wenn du mal Tagesschau oder Zeit oder sowas anguckst, also google einfach mal den Namen und du kommst auf lauter Artikel, wo drin steht, der Rechtsextremist wurde ermordet. Das machen die daraus. Mhm. Ja, und noch nicht ermordet, nee, der Rechtsextremist. Bei einem Zusammensturz von rivalisierenden Gruppen so ungefähr, ja, wurde der Rechtsextremist Opfer. So.
Ja, genau.
Das machen die daraus. Du erfährst nichts über den Zusammenhang, dass die da waren, diese Herren waren da, um Frauen zu beschützen, die offensichtlich schon wussten, das ist gefährlich, wenn man für sein Recht auf Meinungsäußerung, wenn man sein Recht auf Demonstration wahrnehmen möchte, dass man sich beschützen lassen muss. Ne? Das wussten die schon. Und dann kommen tatsächlich Antifa-Sturmtrupps. Und daraus wird gemacht, ein Rechtsextremist wurde bei einem Zusammenprall von...
Ja,
ups, kann schon mal passieren.
Den Toten noch nachgetreten. Wir kennen es ja von Charlie Kirk.
Voll.
Das ist ja nicht anders.
Das ist ein gläubiger Katholik, hat sich selbst bekehrt, Chartres-Wallfahrer. Das trifft mich dann so ein bisschen, weil ich ja auch letztes Jahr schon bei der Chartres-Wallfahrt dabei war, die ich ja wieder fahre oder dann laufen werde. Und das fand ich auch noch interessant. Wie ist die Reaktion zum Beispiel in seinen katholischen Kreisen? Nicht Rache, sondern Rosenkranz. Da gab's eine E-Mail an alle, die sich für die Wallfahrt angemeldet hatten oder jemals bei einer Wallfahrt dabei waren, mit dem Aufruf und der Bitte, doch den Rosenkranz zu beten. Und zwar nicht für ihn, sondern für seine Mörder, dass sie doch zu Gott finden könnten.
Und in Frankreich ist was im Umbruch. Ja? Vielleicht wirst du da auch nochmal berichten können, wenn du dann nochmal in Chartres warst. Aber da scheint sich ja wirklich viel zu bewegen, auch spirituell, auf der spirituellen Ebene. Kenne ich nur aus ein paar Kommentaren, aber einhellig sagt man, dass in Frankreich auch sich nochmal neu auch eine Jugend formiert, die nicht nur, ich sag mal, das Irdische interessiert oder klassisch den Sozialismus sozusagen anbetet, sondern neue Wege beschreitet. Ja, das andere Thema, das uns über den Weg gelaufen ist, ist verwandt wie viele dieser Themen in dieser Sendung. Es hängt miteinander zusammen. Stichwort künstliche Befruchtung für Asylberechtigte. Mhm. Das hat die junge Freiheit herausgefunden und schon vor einer Weile drüber berichtet, hey, Deutschland zahlt Asylbewerbern oder Asylberechtigten, Asylanten, Asylbewerbern, Asyl, wie auch immer. Also es scheint sehr, sehr sich um die zu handeln, die sozusagen schon im System sind. Deshalb heißt, schreibt da wahrscheinlich der René Rabe der von Asylberechtigten, die also schon mal den Zuspruch bekommen haben, asylberechtigt zu sein. So, und man bezahlt denen also auch die künstliche Befruchtung. Und das ist vor allem und vor dem Hintergrund, dass wir aktuell in Deutschland und wie überall in der westlichen Welt, wenn man den Begriff noch irgendwie verwenden kann, ja, wir haben überall diese unglaublich niedrigen Geburtenraten. Und da fragt man natürlich, was soll diese staatliche Gleichbehandlung bedeuten? Zum Vergleich, in Syrien liegt die Fertilitätsrate aktuell bei 2,8 Kindern pro Frau. Noch gebärfreudiger sind Afghaninnen, heißt es hier, die im Schnitt 4,8 Kindern das Leben schenken. Ich kann ja vielleicht an der Stelle auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja mit einer Afghanin verheiratet. Mhm. Wir haben 5 Kinder. So.
Ja, ihr seid das, die den Schnitt machen. Genau.
Wir sind es. Und ich musste beim Lesen des Artikels an meinen neuerlichen, wir dachten, wir laufen mal zur afghanischen Botschaft, schauen uns das da an. Und man kann sich das gar nicht ausmalen, was dort abgeht. Ja, es war noch im letzten Jahr, als die Laubberge an den Straßenrändern lagen, schickes Villenviertel ja im Südwesten Berlins, wo viele der kleineren Botschaften dann sind. Kein Mensch auf der Straße, es war kalt, es war nass, war ein ekelhaftes Wetter. Und dann habe ich mich der afghanischen Botschaft angenähert und der war voll. Ja, also der ganze Vorhof zu dieser Villa, der sozusagen der Gartenbereich, alles voll mit Menschen. Ich dachte, was geht denn hier ab? Ich bin reingelatscht am Pförtner vorbei, einfach die Tür aufgestoßen. Nix, konnte einfach drauflatschen, ja, auf die Botschaft, also auf afghanischen Grund und Boden. Mhm. Bin da rein und, also wie gesagt, absolut voll, großer Frauenanteil, viele Kinder im Außenbereich, also sozusagen verschiedene Stationen, ohne zu wissen, wofür jede Station war. Da gab es da ein Häuslein, ein kleines Verschlag und hier ein aufgebautes, ja, so wie so ein Gartenzelt. Und da gab es hier ein bisschen Kaffee und viele hielten halt ihre verkrumpelten, vertatschten, ja, Papiere in der Hand und waren sich so umherwuseln, ohne dass man wirklich verstand, was es da für eine Ordnung gibt und wie das alles so vonstatten geht. War wie auf dem Markt. Bin dann rein ins Haus, ja, und schlängelt man sich zwischen den Leuten durch, alles voll, riecht auch ehrlich gesagt nicht so gut. Ja, man schaut den Bearbeitern dann auch mal auf den Schreibtisch und da stehen
du
die dann und
warten
an. Du wolltest
das Partizip verwenden, ich habe es gehört, den Bearbeitenden.
Das waren aber in dem Fall wirklich nur Männer. Ja, dort arbeiten keine Frauen. Bin die Treppe hoch in den ersten Stock, bis rein in die botschaftswichtigen Räume, konnte in die Küche, konnte ich sehen, wir können da einen Kaffee kochen, ohne dass mich jemand gefragt hätte. Wir reden hier von der Botschaft, ja. Also wirklich die Empfehlung für jeden, der darauf Lust hat, besucht doch mal die afghanische Botschaft in Berlin. Schau man sich das mal an, wo also Dokumente ausgegeben werden, die echte Bedeutung haben, ja? Die dann rechtlich relevant sind. Man sagt ja, das wird doch von der Taliban mittlerweile geführt oder wie auch immer. Ist ja alles sehr undurchsichtig.
Mhm. Aber ist da immer so viel los? Also dieser Jahrmarktscharakter, das war jetzt nicht nur zu einem bestimmten Fest oder so, sondern
das
war schon so.
Das war ein ganz normaler Wochentag. Um 10, 11 Uhr morgens. Okay, ich gehe wieder hin, ich werde wieder berichten, wie der Andrang aktuell aussieht. Ich glaube, wir haben wie viele 100.000 haben wir aktuell hier leben? Es sind einige. Ich glaube, 300.000, 400.000 Afghanen. Syrien, wir sind mittlerweile das Land mit der zweitgrößten syrischen Bevölkerung. Ich glaube, da kratzt es an der Million. Gut, also die bekommen jedenfalls noch Kinder. Auch dort konnte ich das sehen, die bekommen Kinder. Überhaupt bekommen ausländische Frauen hierzulande 1,84 Kinder im Schnitt, jetzt mal insgesamt. Und das ist immer noch entscheidend. Und wesentlich mehr als deutsche Frauen, die bei 1,23 liegen. Oh, und selbst wenn es bei den Migranten dann doch mal mit dem Nachwuchs nicht klappen sollte, springt selbst da der deutsche Steuerzahler ein. Und getitelt hat René Rabe den Artikel mit »Seid ihr nicht fruchtbar, so mehren wir euch«. Also als Anklang auf das Gebot, das Gott dem Menschen gibt, nachdem er ihn erschaffen hat und das Paradies fertig gebaut ist. Seid fruchtbar und mehret euch. Mal ganz abgesehen von der künstlichen Befruchtung überhaupt, aber abgesehen von dieser ganzen Thematik, die im Übrigen ja auch nur selten Auftritt. Das sagt auch der Artikel. Wir reden hier nicht von einem Massenphänomen. Ja? Also künstliche Befruchtung ist unter Migranten grundsätzlich erstmal kein Thema. Hätte wahrscheinlich auch jeder gefühlt so verstanden. Er endet mit dem Satz, das Ergebnis ist ein Sozialstaat ohne Richtung. Und ich würde dem eigentlich noch beifügen, es ist ein Sozialstaat, der der Abschaffung des Volkes oder der Ersetzung mehr oder weniger dient. Es ist schließlich der Sozialstaat, der sie lockt. Ja, der Migranten lockt mit Geld, mit Wohnung, mit einer Rundumversorgung, mit Leistungen, ohne Gegenleistungen einzufordern. Es ist der Sozialstaat, der lockt bis hinein in die hochmoderne Medizin. Denn ein Eingriff wie die künstliche Befruchtung ist hochkomplex, kostet auch richtig Geld. Also das ist kein Wischiwaschi-Eingriff, sage ich mal. Und es ist letztlich auch der Sozialstaat, der das traditionelle Familienbild zum Feindbild erklärt hat. Es ist der Sozialstaat, der Mann und Frau zu Konstrukten erklärt. Gehe man mal auf die Website des Ministeriums für, wie heißt es, Soziales und Arbeit. Ich sehe jetzt hier Gendersterne und was ich auch sehe, ist natürlich die Behindertenpolitik oder wie man sagt, Barrierefreiheit. Ganz großes Wort hier auch, Barrierefreiheit über alles. Das ist im Übrigen interessant, weil unsere Grenzen sind ja offen, aber der Fokus hierzulande, zumindest hier auf der Website, ist auch sehr stark auf der Barrierefreiheit. Ich glaube, mit etwas mehr Barrieren wären wir freier, wir wären zumindest sicherer, wir hätten wahrscheinlich auch mehr Kinder. Ich saß die Woche in der Bahn und neben mir nahm eine Frau Platz und schräg von uns war eine Frau mit Kinderwagen an der Tür und das Kind schrie rum und kam mit seinen Schuhen auch, also saß im Kinderwagen und war halt in einer Art sehr aufgebracht und stieß dann auch mit den Schuhen an die Tür und plötzlich meinte die Dame, die neben mir saß, hey, hören Sie mal, können Sie nicht mal das Kind, das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich gesagt, sag mal, was ihr einfallen würde, sie soll mal gefälligst still sein und sich da nicht einmischen und die Frau mit dem Kind in Ruhe lassen. Meinte, ja, nein, aber das müsste dem ja auch mal Grenzen setzen. Meinte, ja, nein, aber ich glaube, sie überschreiten hier ihre Grenze. Die Frau war, gut, das ist jetzt meinetwegen auch Zufall, wirklich äußerst korpulent, habe ich auch nicht kommentiert, war ich leider auch gar nicht schlagfertig genug, aber Grenzen, ja, Grenzen setzen sind oft dann so gefühlt für unsere Gesellschaft, ich habe in letzter Sendung schon mal angesprochen, es ist traurig, ich war viel mit Kindern in der Bahn unterwegs und ich hatte nie schlechte Erfahrungen, muss ich, kann ich an der Stelle mal so sagen, mit Ausländern, ja, mit Kindern, wenn die Kinder schreien, wenn sie mal anstrengend sind, es sind diese verspießerten Deutschen, die dann blöd machen und das macht niemandem Spaß, wenn man ein Kind hat, das gerade schreit.
Wobei meine Lieblingsszene war da oder mein Lieblingserlebnis bei dem Thema war, das, da war ich noch in Sachsen, da bin ich in die Straßenbahn eingestiegen, auch mit einem schreienden Kind, also meinem eigenen schreienden Kind. Und daraufhin meinte ein Herr zu mir, wir haben da früher einfach ein bisschen Eierlikör auf den Nückel gemacht, da war Ruhe. Oh. Ja, ich habe es meinem Sohn zuliebe nicht so gehandhabt, aber...
Nein, und es tut auch gut, wenn man mal woanders ist. Ich war am Sonntag essen nach dem Jugendsicht-Auftritt und die Kleine saß in ihrem Stühlchen und hat auch ab und an mal so einen ganz furchtbaren Schrei von sich gegeben. Also, pst, pst, habe ich ihr gesagt. Meinte der Kellner, nein, hier ist es gar kein Problem, Kinder dürfen das. Ja, passiert auch.
Muss ja, weil es gibt ja schon Restaurants, wo Kinder nicht mehr rein dürfen.
Ja, es ist
und dann geht ja immer gleich so eine Debatte los. Naja, aber ist doch das gute Recht, wenn ich da in so einem teuren Restaurant bin und dann endlich mal meine Ruhe mit meinem Mann möchte oder was weiß ich, einen romantischen Abend mit meiner besten Freundin, bla bla, dann habe ich auch ein Recht darauf, dass Ruhe herrscht. Ja, es ist halt so, ne? Wo Menschen sind, da gibt's menschliche Ausdünstungen und Ausstoßungen geräuschtechnischer Natur.
Ja, das war's auch schon bei Mann und Frau für diese Woche.
Ach, schade, so schnell ging die Zeit schon wieder rum. Übrigens einer meiner Lieblingskommentare von Ihnen auf YouTube. Ja, wenn Sie etwas vertiefen oder nochmal nachhören möchten, in der Mediathek auf kontrafunk.radio und in unserer App finden Sie alle Sendungen gesammelt.
Schreiben Sie uns gern Ihre Gedanken auf YouTube in den Kommentaren oder per Mail an info@kontrafunk.radio. Wir lesen alles, wirklich.
Und jetzt wünschen wir Ihnen ein gutes Wochenende. Vielleicht mit einer guten Doku oder für die Männer unter unseren Hörern mit einer schönen, rechten Frau im Arm.
Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk.